Come on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von Anvista.
Und Andreas Lipko von der Comdirect Bank.
Ja, Andreas, machen wir es heute auch mal wie die Notenbanken. Wir machen gar nichts. Die Fed hat auch nichts gemacht. Man hat gedacht, sie sagt wenigstens ein bisschen was oder wie man jetzt die neue Strategie anpasst, nachdem man ja bei der Inflationsrate sich keine starre Zahl mehr festgelegt hat, sondern eher so einen gleitenden Durchschnitt. Und da hat man gedacht, dass die Fed ein bisschen auch ihre Strategie dahingehend anpasst, vielleicht einen neuen Fördertopf aufmacht, aber nichts war es. Jerome Powell hat gesagt, wir machen gar nichts, wir warten erstmal ab. Konjunktur präsentiert sich einigermaßen robust und dann haben sich die Anleger so ein bisschen zurückgezogen wie so kleine bockige Kinder. War doch eigentlich richtig, dass die Fed nichts gemacht hat.
Ja, ich denke auch, dass es auf jeden Fall ein richtiges Signal an den Markt war. Und das hat so ein bisschen wie so ein Kindergeburtstag. Wenn dann sozusagen die Notenbanken anfangen, die Süßigkeiten einzustellen, da hast du vollkommen recht, dann werden die Kinder bockig. Und ich glaube aber, dass dieser Zuckerentzug beziehungsweise dieser Liquiditätsentzug durchaus auch positiv zu sehen ist, weil man damit wieder ein bisschen Spielraum, auch den ganzen spekulativen Charakter einfach aus den Aktienkursen rausnimmt und wieder ein bisschen mehr Luft auch lässt, obwohl wir ja immer noch aus meiner Sicht daraus zumindest ein sehr, sehr hohes Niveau haben. Und ich glaube auch, dass die Notenbank hier noch wesentlich restriktiver beziehungsweise wesentlich vehementer auch vorgehen muss und sich noch mehr Spielraum verschaffen muss. Sollte es nämlich jetzt wirklich nochmal zum Konjunkturrückgang kommen oder eben andere Verwerfungen, Handelsstreitigkeiten zwischen USA und China, sind ja alles Themen, die sind ja momentan nicht weg, sondern einfach nur nicht im Fokus der Anleger. Dann kann es wieder turbulent werden und dann können aber die Notenbanken nichts machen, weil was willst du tun? Willst du die Zinsen auf -1% runterbringen? Dann zerreißt es wirklich nicht nur die Banken, sondern eben auch Versicherungsunternehmen. Also man ist hier schon in einer Situation, wo einfach wieder viel, viel mehr Spielraum wünschenswert wäre, weil dann auch wieder die Fantasie zurückkommt. Und die Fantasie ist ja letztendlich das, was Börsenkurse ausmacht. Wir gucken ja nach vorne als Börsianer 6 bis 9 Monate und wollen ja sozusagen nicht die Gegenwart handeln, sondern eben die Zukunft. Und da muss zumindest ein bisschen Fantasie drin sein und die fehlt mir momentan. Oder siehst du irgendwo Fantasie bei den Aktienkursen, Markus?
Ja, ein bisschen, aber um nochmal zur Fed zurückzukommen, ich meine, es steht ja genug Süßes auf dem Tisch, ne? Muss man ja auch mal so sehen. Ne? Ist ja nicht, dass die Fed angefangen hat, irgendwie Süßigkeiten wegzunehmen, sondern dass die Fed einfach angefangen hat oder diesmal keine neuen Bonbons dazugestellt hat. Weil wenn man guckt, was sie schon macht, dann muss man ja auch sagen, da steht ja eine riesengroße Auswahl an Süßigkeiten, ob es Kuchen, Cookies oder irgendwas sind. Also die Kinder haben mit Sicherheit genug, nur es kommt eben nichts dazu. Und das finde ich auch ganz gut, weil erstmal so, wie sich alles entwickelt, sollte man jetzt auch erstmal ein Quartal mit dem arbeiten, was da ist. Also, und da ist natürlich jetzt ein bisschen die Fantasie eingeschlafen, da gebe ich dir recht, aber es liegt auch daran, dass vielleicht die Kurse vielleicht ein bisschen zu viel Fantasie vorweggenommen haben. Aber wir kommen ja nachher noch zu Apple oder so. Das sind schon Sachen, wo ich noch Fantasie sehe. Aber jetzt ist erstmal so ein bisschen an der Wall Street, wie du schon auch sagtest, wir haben diese kleinen bockigen Anleger, die oder auch großen Marktteilnehmer, die nichts gemacht haben. Besser gesagt, die sich danach auch ein Stück weit zurückgezogen haben. Und das ist natürlich jetzt natürlich die Frage, ist das der Boden für eine neue Korrektur oder dass die Korrektur quasi weitergeht?
Na gut, wenn wir bei dem Gleichnis Kindergeburtstag bleiben, hast du recht, der Tisch ist vollgestellt mit Süßigkeiten, die Anleger oder die Marktakteure waren im Bällebad, jetzt ist langweilig geworden, man geht sozusagen raus und will die nächste Attraktion haben oder sehen und die ist erstmal dann im Rahmen der Quartalzahlen für das abgelaufene dritte Quartal, beziehungsweise haben wir für Europa, für den deutschen Handel noch eine andere Attraktivität und da muss man eben gucken, ob den Kindern nach den ganzen Süßigkeiten nicht schlecht wird und zwar der Brexit, da müssen wir noch sehen, ob sozusagen das ein wirklich No-Deal-Brexit wird, der dann so ein bisschen Achterbahnfahrt gleich kommen könnte oder ob man eben hier doch nochmal den Zuckerwattestand besucht und wir den Brexit dann dahingehend wirklich geregelt sehen. Also du siehst schon, es sind eine ganze Menge Faktoren, die hier eigentlich noch anstehen. Ich habe es ja auch bereits bei dem ersten Thema gesagt, wir haben doch immer noch Handelsstreitigkeiten, wir haben die US-Wahlen, das sind alles Faktoren, die noch durchaus Potenzial haben, zumindest kurzfristig, also mit einer sehr, sehr kurzen Halbwertszeit, für Turbulenzen, für Handelsfreudigkeiten an den Aktienmärkten zu sorgen. Und dafür ist der September, Oktober aber wirklich mehr als prädestiniert. Und also von daher, ich würde das noch nicht abschreiben. Also ich bleibe hier noch wirklich, jetzt sind wir wieder bei dem Gleichen, das aus den letzten Ausgaben, diesmal mit dem Bärenfell. Ich habe es noch nicht abgelegt, sondern behalte es erstmal noch so ein bisschen zumindest übergeworfen an und will wirklich eigentlich erstmal die Zahlen fürs abgelaufene dritte Quartal sehen, ehe man hier wirklich Entwarnung geben kann. Aber vielleicht nochmal so ein kleiner Silberstreif an Horizont. Ich glaube, dass wir 2021 ein durchaus positives und gutes Börsenjahr sehen wir und das eigentlich sich doch eher auf 2020 beschränkt. Oder du hast ja gesagt, du hast ja da eher noch immer weiter in deine Bullenhörner an. Hast du noch andere Argumente, die eigentlich eher gegen eine Korrektur sprechen?
Ja, wenn wir beim Kindergeburtstag bleiben, dann denke ich, dass Boris Johnson dann eher mit der Rute kommt, als dass er irgendwelche Süßigkeiten unter dem Arm hat. Also ich glaube nicht, dass Großbritannien hier irgendwie nachgibt, sondern dass sich das tatsächlich dahingehend entwickelt, dass er vielleicht die Süßigkeiten auf den Boden schmeißt. Also, dann kann die keiner mehr essen und dann haben wir ein bisschen Streit. Aber ich glaube, das Thema kommt erst tatsächlich nach der US-Wahl auf uns zu oder wenn eine der beiden Seiten sagt, okay, wir beenden die Gespräche. Aber ich glaube, das wird auch erst kurz vor Toresschluss geschehen. Da hat ja jetzt auch schon Frankreich hat ja schon appelliert, dass man die Gespräche seitens der EU nicht abbrechen soll. Also, da will man den Geburtstag noch weiter feiern. Ob Boris Johnson wirklich da dabei ist, weiß ich nicht. Aber ich denke nicht und ich denke, ich habe ja schon immer gesagt, ich gehe vom harten Brexit aus und dabei bleibe ich auch. Also Partycrasher, Geburtstagspartycrasher, Boris Johnson, halten wir fest. Ob ich meine Bullenhörner noch komplett auf habe, ja, ich habe sie zumindest, sind sie kleiner geworden, aber so richtig aufgeben will ich auch noch nicht. Vielleicht sind die Amerikaner jetzt ein bisschen bockig, der DAX hat heute auch nicht so mitgespielt oder war die Tage über ja eher vorsichtig, hat sich aber über 13.000 gehalten und was mich so ein bisschen an der ganzen Sache noch positiv stimmt, ist ja, heute ist Hexensabbat. Und wir haben seit der Corona-Pandemie eigentlich an den Hexensabbat-Tagen, an diesen großen Verfallstagen, keine größeren Kurskabriolen zumindest in den Indizes gesehen. Und das stimmt mich so ein bisschen auf der einen Seite positiv, weil ich denke, auch die ganzen großen Kapitalsammelstellen wissen selber nicht genau, wie es weitergeht und haben sich von daher auch im Bereich, wenn es jetzt hier eben um Derivate geht, bei den Indizes eher ganz dezent nur auf der Long- oder Short-Seite präsentiert, sondern vielleicht eher auf Seitwärtsprodukte gesetzt oder gar nichts diesmal gemacht, weil es wirklich zu unsicher ist, dass es jederzeit mal rauf oder mal runter gehen kann. In den Einzelwerten haben wir heute zum Beispiel Ausschläge gesehen, die man vielleicht nicht so ganz erklären konnte, aber die man dann, wenn man auf Stay-at-Home guckt und so oder leidtragende Aktien vielleicht dann doch wieder erklären kann, warum ohne Grund heute auf einmal eine TeamViewer fast 5% im Plus ist und eine Shop-Apotheke, könnte natürlich dann tatsächlich auch nochmal mit dem Hexensabbat zusammenhängen, umgekehrt dann, warum auch Fraport oder Lufthansa, wo wir die ganze Woche schon schlechte Nachrichten sehen, auf einmal heute dann nochmal richtig einknickt. Das sind dann vielleicht auch so Phänomene, die auf den Hexensabbat zurückzuführen sind und das ist dann, als die ganze Sache vielleicht doch so ein kleines bisschen auch von den großen institutionellen Anlegern vorhersehbar macht, dass man bei Long oder Short sich noch nicht positioniert hat, bei einzelnen Aktien sich aber trotzdem entschieden hat und dass eben diese Geldmenge da ist. Wenn wir jetzt zum nächsten Thema kommen, muss man ja sagen, tatsächlich die neue Spielwiese ist ja dann auch schon wieder so ein bisschen gefunden. Mich erinnert das ein bisschen an die Zeiten des neuen Marktes, aber wenn man auf die letzten IPOs guckt, dann konnte man ja gar nichts falsch machen. Man musste einfach nur entweder Cloud oder Technologie irgendwie im Namen haben und schon war die Sache geritzt. Also IPOs, die gehen ja weg wie warme Semmeln.
Auf jeden Fall, ja, du hast vollkommen recht. 99, 2000 lässt grüßen. Und wir reden dann eher auch über Snowflake, beziehungsweise dann im zweiten Teil wirst du ja dann nochmal ein bisschen was zu sagen. Ansonsten Palantir, das Unternehmen soll auch bereits nachgefragt sein und macht ja hier auch einen sehr speziellen Börsengang, so wie Spotify damals, CureVac ist weggegangen, Wahnsinn. Also von daher, man sieht schon, ich glaube, das hängt auch klar natürlich zusammen, aus welcher Branche, welche Technologien, welches Unternehmen an die Börse kommen. Aber so insgesamt scheint so wieder so ein bisschen Freifahrtschein Feeling zu sein, wenn man eben IPOs sieht, wenn man eben IPOs macht, dann werden die eben wirklich, ja, abgenommen wie warme Semmeln. Du hast vollkommen recht. Also ich denke, das ist auch so ein Stück weit natürlich immer ein Signal und ein Zeichen eines in Anführungsstrichen heiß gelaufenen Markts. Wie gesagt, deswegen die Parallelen 99-2000. Jeder weiß, was 2001 passiert ist. Wer nicht, einfach mal in den Chart gucken bei Envista oder Comdirect, da kann man das schon sehen. Danach gab es dann eben doch nochmal die ein oder andere herbere Korrektur. Also von daher, es ist natürlich immer wieder auch ein Zeichen, dass man hier einfach ein falsches Risiko, eine falsche Risikowahrnehmung bei den Investoren sieht, die dazu führt, dass genau solche Übertreibungen dann eben stattfinden können. Und ich glaube, dass man das eher als warnendes Signal sehen soll, wenn eben die Börse doch so ein bisschen wie so eine Art Spielcasino verkommt und man hier eigentlich dann eben doch teilweise extrem losgelöst von den IPO-Preisen agiert. Man darf ja nicht vergessen, so ein IPO ist ja im Endeffekt eine Art Bestandsaufnahme. Das heißt, ein Unternehmen geht an die Börse, wird von Analysten bewertet, die sagen, das Unternehmen könnte den und den fairen Preis haben. Und normalerweise ist ja dieser IPO, dieser Platzierungspreis, dann der Preis, zu dem das Unternehmen fair bewertet ist. Und man guckt dann perspektivisch nach vorn und erwartet natürlich Unternehmensnachrichten, die dann Kurssteigerungen entsprechen oder eben Kursrückgänge rechtfertigen. Aber hier ist es ja momentan so, als wenn man das Gefühl hat, die Analysten und Investmentbanken sind alles Vollidioten. Das heißt, die legen würfeln den Preis und dann kommen die Investoren und kaufen sozusagen teilweise mit exorbitanten Aufschlägen dann diese Aktien an den Börsen. Also von daher merkt man schon, hier läuft doch zumindest aus meiner Sicht daraus einiges im Argen. Oder hast du eine andere Einschätzung zu dem Spielcasino IPO?
Nö, aber ja, ist halt eine sichere Sache, ne? Solange wie es gut geht. Ist halt, wenn man es weiß, finde ich, ist es nicht, gar nicht mal so schlimm. Wenn man jetzt okay davon ausgeht oder weiß, dass es eine Übertreibung ist, die Übertreibung mitspielt und rechtzeitig dann wieder die Reißleine zieht und jetzt nicht überlegt, ob eine Aktie oder ein IPO nach dem Start eine Aktie für die Ewigkeit ist, sondern wenn man einfach clever agiert und sagt, okay, ich nehme die Zeichnungsgewinne, die sind fast garantiert, die nehme ich mit und danach ziehe ich mich wieder ein Stück weit zurück und gucke erstmal, wie die Aktie dann in normalen Bahnen läuft und komme dann vielleicht wieder in den Wert zurück, wenn ich ihn gut finde oder nicht. Das ist auf jeden Fall, denke ich, eine Sache, wo man mit umgehen muss oder wo, wenn man es weiß, wo man mit umgehen kann. Klar sind hier die Übertreibungen da, die haben wir aber auch schon bei anderen Werten gesehen, bei Tesla, bei überleg mal, da war die Corona-Pandemie, da hat noch keiner davon geträumt. Da ist eine Beyond Meat in Sphären hochgewandert, weil es die Anleger sehen wollten, wo jeder schon dann irgendwann gesagt hat, Richtung 200 US-Dollar, also, habt ihr noch alle Tassen im Schrank, die Aktie so weit hochzuprügeln? Aber das kommt halt immer mal wieder vor. Es war schon vor der Corona-Pandemie und jetzt sind es halt eben die IPOs, weil bei den etablierten Tech-Werten, sage ich jetzt mal, so ein bisschen die Fantasie fehlt, weil wir eben hier so einen kleinen Dämpfer gesehen haben, was ja aber auch eigentlich normal ist. Und ich finde immer, eine Korrektur ist ja was Gesundes in dem Sinne. Viele sehen ja in der Korrektur einen Rücksetzer oder boah, wie kann das sein? Und im Grunde genommen muss man ja sagen, im gesunden Markt, jetzt kann man darüber diskutieren, ob wir einen haben oder nicht. Und wahrscheinlich haben wir nicht so den extrem gesündesten, sondern eher so einen geldgetriebenen Markt. Aber wir haben ihn nun mal. Da sind ja Korrekturen eigentlich nichts Schlimmes. Es ist ja völlig normal und völlig gut, wenn der eine oder andere aus der Aktie aussteigt und sagt, ich habe jetzt genug Gewinn damit gemacht und dann neue Leute hinzukommen, die sagen, ich möchte auch meine 30%, 40%, 50% mit dem Wert machen und dann da wieder einsteigen und dann geht es wieder nach oben. Das ist ja im Grunde genommen, was den Aktienhandel ausmacht. Wird ja auch immer gesagt, eine Korrektur ist ja eigentlich gesund. Von daher sind die Bullenhörner vielleicht ein bisschen kleiner geworden, weil die Fantasie für die großen etablierten Tech-Werte und Aktien vielleicht ein bisschen kleiner geworden ist. Aber ich habe es auch schon in der vergangenen Folge gesagt, das Kapital wird sich nicht an den Seitenrand stellen, sondern das Kapital wird sich immer einen neuen Weg suchen, wird sich immer eine neue Spielwiese suchen. Und das sind jetzt wahrscheinlich dann auch zum Großteil eben die IPOs. Und wenn man weiß, wie man auf dem Spielfeld sich bewegen muss. Jetzt sind wir vom Kindergeburtstag zum Start der Fußball-Bundesliga fast übergewechselt. Wenn man eben weiß, wie man sich in diesem Spielfeld bewegen muss, wie man das einzuschätzen hat und nicht denkt, wow, die Aktie macht 120% zum Börsenstart, der macht jetzt in den nächsten 3 Wochen nochmal 240%, sondern man ist ja nicht gierig und sagt, ich nehme die 130% mit und habe einen schönen Zeichnungsgewinn gemacht. Dann finde ich, ja, Übertreibung ja, aber man muss eben auch damit umgehen können. Und wenn man es dann kann man dementsprechend handeln und dann kann man auch dementsprechend damit eine gute Performance erzielen. Und jetzt kommen wir zu den einzelnen Aktien und gucken, wie die weiter performen. Teil 2 von Come On, meine Damen und Herren, es geht um Ihre Fragen, die Sie uns geschickt haben. Teil 1 haben wir abgehakt, Teil 2 fängt unser Auto Bärenexperte an, aber für den Wert ist er ja jetzt bullisch, zu dem wir kommen, da ist er ja der absolute Experte und da gab es diese Woche wieder einiges zu berichten, heute gab es sogar noch kurz vor der Sendung die Absatzzahlen, aber VW, es wird gemunkelt, man möchte bei Sixt einsteigen und es wird gemunkelt, dass man eventuell Bugatti raushaben möchte, wie siehst du es?
Ja, ich glaube, dass das mehr ist als ein Munkeln, weil diese Aufdröselung der alten Volkswagen-Struktur ist ja nichts Neues. Das ist schon bereits im Vorfeld bekannt gegeben worden, dass man im Zuge der Digitalisierung beziehungsweise der starken Fokussierung auf den E-Mobility-Bereich hier sich doch von einigen Marken trennen will, unter anderem von Bugatti, auch Lamborghini stehen eben hier auf der Verkaufsliste, aber wenn man ganz genau hinguckt, dann ist es eigentlich nur eine Umstrukturierung im Konzern, weil man nämlich Bugatti an eine kroatische Supersportwagenschmiede verkaufen will, die auch im Elektrobereich eigentlich tätig ist und durch die Hintertür über Porsche da einfach an diesen kroatischen Hersteller, er ist glaube ich Rimac oder Rimac, je nachdem, kann auch kroatisch ausgesprochen werden, da wüsste ich jetzt nicht, so heißt diese Sportwagenschmiede, da will eben Porsche sich dann höher beteiligen, man will also den Anteil, von dem man damals mit 10% aufgebaut hat, im Jahr 2018 eventuell auf 15,5% erhöhen, also das ist sozusagen, das ist sozusagen die neue Struktur, die dahinter steht. Und mit der Beteiligung an Six geht man eigentlich auch in die neue Richtung, dass man hier verstärkt auch in Richtung Sharing Economy geht. Das ist ja seit einiger Zeit auch bemerkenswert, beziehungsweise zu sehen, dass viele weggehen von dem wirklichen reinen Autokauf, dass man eben wirklich dieses Auto besitzen will, sondern eben eher hin, dass man eben partiell nur noch das Auto nutzt. So angefangen hat es ja so ein bisschen aufgelöst durch den Leasing, was dann vor einigen Jahren eben auch dann größer geworden ist. Und jetzt geht es irgendwie da doch tatsächlich mehr darüber, dass halt Menschen gar nicht mehr selber ein Auto besitzen, sondern sich eben Autos borgen, mieten, wie auch immer. Und dafür dann auch durchaus bereit sind, eben Gebühren zu zahlen. Und ich denke, da will man eben so ein bisschen in diese Richtung auch stärker einsteigen. Und deswegen glaube ich, ist das Gerücht bei Six mit dem Einstieg gar nicht mal so von der Hand zu weisen. Und ich glaube, da könnte was dran sein. Aber wie gesagt, das muss ich dann nachher auch zeigen. So richtig an der Hand war ja wohl auch nicht bei der Apple-Vorstellung, was da eben so gezeigt wurde. Die Produkte, die eben Apple hier präsentiert hat, die waren ja nicht so richtig eigentlich eine Killer-Applikation oder nicht so der große Wurf, oder Markus? Hast du da irgendwas entdeckt, was dich wirklich vom Hocker gehauen hat?
Ja, ich finde, dass man bei Apple auch jetzt ein bisschen auch bei den Keynotes den Strategiewechsel im Konzern ein bisschen berücksichtigen muss. Und deswegen, finde ich, haben sie schon zwei ganz gute Würfe gemacht. Und von das, muss ich sagen, wird geht ein bisschen unter, weil man bei Apple immer nur auf die Produkte guckt. Aber wir wissen auch, dass Apple in den letzten anderthalb Jahren, sage ich jetzt mal, angefangen hat, die Abhängigkeit vom iPhone zu verringern. Bislang war die Keynote immer dieses, wow, wir stellen das neue iPhone vor und dann gucken wir, ob es ein Renner wird oder nicht und danach entscheiden wir uns, ob wir die Aktie kaufen oder nicht. Jetzt bei Apple, wo man viel, viel mehr Wert auf den Servicebereich legt und wo man sagt, wir wollen eben, habe ich ja schon gesagt, die Abhängigkeit vom iPhone verringern und den Servicebereich immer weiter nach vorne bringen, damit sich irgendwann keiner mehr fragt, wie gut ist das iPhone oder wie schlecht, das wird man sich zwar immer fragen, aber dass man sagt, das ist jetzt gar nicht mehr so abhängig für die Geschäftsentwicklung. Und wenn man das Umdenken jetzt auf die Keynote überträgt, dann finde ich, haben sie doch zwei große Würfe eigentlich gelandet. Zum einen habe ich das schon früher gesagt, dass ich darauf hoffe, dass Apple irgendwann eine Flatrate mit allen Produkten auf einmal anbietet. Das haben sie jetzt gemacht. Wenn man jetzt, ich glaube, für $14.95 kann man mittlerweile den Musikdienst, den Videostreamingdienst und die Spiele Flatrate in einem Produkt erwerben. Und das, finde ich, ist schon mal für den Servicebereich ein riesengroßer Vorteil. Ich denke, dass das einige ansprechen wird und dass es vor allen Dingen Spotify Probleme machen wird, wenn man für, sag ich mal, jetzt nur $5 mehr bei Apple die gleiche Musik kriegt, aber für $5 on top den Videostreaming-Dienst und on top die Gaming-Flatrate, also dass man die Spiele auf dem Handy unbegrenzt spielen kann, die da angeboten werden. Das, finde ich, ist zum Beispiel eine große Attacke auf Spotify, die ja hier im Bereich Music eben der Marktführer sind, und ich denke, dass sie das auch merken werden. Und die andere Sache ist die Verknüpfung mit der neuen Uhr. Man kann jetzt darüber diskutieren, ob die neue Apple Watch tatsächlich ein großer Wurf ist. Von den Fähigkeiten oder Funktionen, die präsentiert worden sind, muss man sagen, ja, sie haben einfach nur zur Konkurrenz aufgeschlossen. Da ist jetzt nichts dabei, wo man sagen kann, da hebt sich Apple jetzt von der Konkurrenz ab und das ist ein unbedingtes Kaufargument. Nein, sie haben aufgeschlossen und mehr auch nicht, wenn man auf Samsung oder Garmin oder guckt, dann muss man sagen, okay, aber auch hier wieder die Verknüpfung mit dem Produkt, mit dem Serviceprodukt dahinter. Die Uhr hat ja jetzt die neue Funktion, ob man sie braucht oder nicht, dass sie den Sauerstoffgehalt im Blut messen kann, aber sie misst Puls und alles und das wiederum, da hat Apple jetzt einen neuen, wie will man es nennen, wie hieß es früher, wenn die so immer alle rumgetanzt sind, halt jedenfalls einen neuen Sport.
Zumba?
Nee. Da sind wir früher mal alle in die Fitnessstudios gerannt und dann hat.
Ach, Aerobic!
Genau, ja.
Jane Fonda.
Genau. Quasi den hausinternen Aerobic-Kanal aufgemacht, also so ein bisschen auch von Peloton oder Peloton abgeguckt, dass man jetzt eben auch übers iPad sich einen hat, der einem die Übungen vormacht. Man macht die nach und die Uhr überwacht quasi, wie stark man belasten kann oder sonst was und sagt einem dann auch irgendwann, Junge, hör jetzt auf oder Mädel, du bist schon am Limit. Und das ist, glaube ich, auch wieder so ein neuer Servicebereich, wo ich auch denke, das ist eigentlich ein gutes Produkt, was vielleicht auch sehr gut am Markt ankommen muss. Und wenn man jetzt tatsächlich von der Produktseite weggeht und sagt, Apple will verstärkt in den Service gehen, dann hat Apple für mich eigentlich doch, muss man sagen, unterm Strich zwei gute Würfe, vielleicht nicht die ganz großen, aber zwei sehr gute Würfe gelandet, um ein Servicegeschäft auszubauen. Und das ist ja im Grunde genommen auch eben das Ziel, was sich Apple in der Zukunft auf die Fahnen geschrieben hat. Also von daher ist die Keynote für mich eigentlich gelungen gewesen. Und während wir reden, habe ich gerade gelesen, ist auch schon eine Neuigkeit da zu der Aktie, die jetzt hier, wie die wir jetzt besprechen. Natürlich nächste Short-Attacke, was ist dran an den Vorwürfen? Und ich glaube, um das zu beantworten, bräuchte man ja eine Glaskugel.
Ja, nicht nur die, vor allen Dingen müsste unser Podcast eine Podcastlänge von fast 3 Stunden haben. Das Thema ist halt wirklich extrem, ich sage jetzt mal komplex, und damit uns hier nicht die ganzen Zuhörer jetzt reihenweise wegknacken und denken, ach du je, ist Freitagnachmittag, also ich lege mich jetzt auf Ohr, versuche ich es mal kurz zu fassen. Das Problem ist bei Grenke, es ist halt ein Leasingunternehmen und Leasing an sich ist schon relativ komplex und das verstehen eigentlich auch die wenigsten Menschen. Das ist auch verständlich, dafür gibt es Experten, wie zum Beispiel Unternehmen wie eine Grenke Leasing. Zusätzlich kommt hinzu, dass die Grenke Leasing ein Franchise-System betrieben hat, was ein bisschen komplexer ist. Man hat hier sozusagen Discount-Modelle genommen, um zukünftige Partner, die man praktisch per Franchise-Nehmer reingenommen hat, dann später wieder rauszukaufen. Also man hat hier sozusagen keine Franchise-Gebühren genommen, sondern hat einfach einen diskontierten Übernahmepreis nachher vereinbart, um eben Unternehmen, die dann gut gelaufen sind, in diesem Konstrukt wieder zu kaufen. Und das ist natürlich relativ komplex und undurchsichtig, zumindest auf den ersten Blick. Ich will jetzt aber so ein bisschen mal entwarnen. Zum einen, das Unternehmen gibt seit 1978. Zweitens, das Unternehmen schüttet seit einigen Jahren Dividenden aus. Und drittens, es hat bisher uneingeschränkte Testate von Wirtschaftsprüfern bekommen. Also das heißt, es gab bisher keine wirklich großen Probleme, die mir zumindest bekannt sind, dass jetzt hier also ähnlich wie bei Wirecard hier irgendwelche Testate nicht gegeben worden sind, Bilanzen gerügt worden sind, wie auch immer. Also ich denke, man hat hier sich ein Unternehmen genommen, was sicherlich Bilanzmethodiken, auch im Zuge, dass eben Amerikaner anders bilanzieren als Deutsche. Deutsche Unternehmen können nach HGB bilanzieren, amerikanische nach International Accounting Standards. Und da sind auch schon mal Diskrepanzen drin, dass man eben hier verschiedene Vermögensgüter anders bewerten kann, Abschreibung vornehmen kann etc. Damit belasse ich es auch schon dabei. Das sind sozusagen diese Themen gewesen, die man eben angesprochen hat. Des Weiteren hat man eben darauf hingewiesen, bei diesen Vorwürfen in diesem ja, Analystenpapier, dass das Unternehmen angeblich falsche Liquidität, liquiden Mittel ausgewiesen haben soll, die eben bei der Bundesbank hinterlegt sind. Das konnte aber relativ schnell zumindest widerlegt werden. Man hat also hier gesagt, dass man bei der Deutschen Bundesbank doch Liquidität hat und zwar auch an annähernd 80% der im Halbjahresfinanzbericht ausgewiesenen liquiden Mittel, was ja auch normal ist, weil ein Unternehmen arbeitet ja genau mit dieser Liquidität. Also von daher wäre es eher merkwürdig gewesen, wenn man genau diese Zahl dann eben gehabt hätte. Also ich sag mal so, es ist sicherlich diskussionswürdig insgesamt und es ist auch nicht ohne Risiko natürlich. Klar, es kann passieren, dass man hier doch oder den ein oder anderen Frosch oder Kröte in der Suppe dann findet und entsprechend dann die Aktienkurse nochmal rückläufig sein könnten. Aber ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man hier wirklich eine Wirecard 2.0 erlebt, sehr, sehr gering ist. Also das würde ich jetzt quasi sogar in meiner Kühnheit ausschließen. Aber ich glaube, dass die Aktien weiterhin sehr volatil bleiben werden. Die werden schwankungsfreudig natürlich bleiben. Das heißt, weil natürlich jetzt beide Parteien sich anfangen, hier zu positionieren, man wird sich weiter gegenseitig beschießen mit Vorwürfen, mit Gegenargumenten. Dann wird sich natürlich die BaFin auch nochmal entsprechend einschalten. Also ich glaube, das wird so nochmal eine kleine Räuberpistole sein, die wir jetzt hier in im September, Oktober nochmal genießen dürfen. Also nichts für Menschen mit schwachen Nerven, nichts für Menschen, die was Konservatives suchen. Die sollten wirklich an der Seitenlinie bleiben. Ansonsten, Trader, aufgepasst, die Grenke Leasing-Aktie dürfte auf jeden Fall ein interessanter Watchlist-Kandidat mit hohen Schwankungsbreiten bleiben.
Du hast recht mit dem, was du sagst. Während du nämlich hier über Grenke hier geredet hast, ist auch das Ergebnis der Pressekonferenz raus. Die Aktie ist nämlich, während wir hier aufzeichnen, fährt die gerade ein bisschen Achterbahn, ist wieder ins Plus gedreht. Und zwar auch, weil sich der Vorstand und Aufsichtsrat dagegen verwehrt hatte, jeglichen Vergleich mit Wirecard zu ziehen, ist in der Pressekonferenz rausgekommen. Und es ist aber dann so eine kleine Überschneidung mit Wirecard. Man hat die Wirtschaftsprüfer von KPMG mit einem Sondergutachten beauftragt, um die Vorwürfe zu entkräften. Und deswegen ist die Aktie jetzt vom deutlichen Minus, während wir hier aufzeichnen, in ein deutliches, gut 5% ungefähr plus, gerade rübergewechselt. Also wer heute ganz tief unten eingestiegen ist, der kann sich freuen.
Ja, freuen dürfen sich übrigens auch die Snowflake-Aktionäre. Die haben nämlich gerade dann durch dieses sogenannte IPO-Hopping oder IPO-Zeichnen ja doch sehr, sehr schöne Zeichnungsgewinne gesehen. Die Aktien sind mit 120 US-Dollar platziert worden und waren am ersten Handelstag beziehungsweise in den ersten Handelsstunden bei 250 US-Dollar, also wirklich ein mehr als sattes Plus. Jetzt wieder ein bisschen zurückgekommen. Markus, Snowflake ist ja eigentlich ein gutes Unternehmen. Man hat lange darauf gewartet, dass dieses IPO vollzogen wird. Siehst du denn jetzt noch gute Einstiegschancen bei den Aktien?
Vorerst nicht. Und ich muss sagen, wenn noch einer so richtig gejubelt hat, ne, dann ist das Warren Buffett. Ich habe mal durchgerechnet. Es war ja bekannt, dass er im Vorfeld schon für 510 Millionen US-Dollar da eingestiegen ist, ne? Und da war die Zeichnungsfrist oder besser gesagt die Preisspanne ja noch viel niedriger. Und ich habe durchgerechnet, er hat ja 3,1 Millionen Aktien vom ehemaligen Vorstand gekauft für rund 250 Millionen US-Dollar. Wenn wir das dann teilen, kommen wir bei ihm auf einen Einstandskurs von 80 Euro. Dann hat er ja schon fast, ne? Dann wissen wir, dass er weitaus mehr als die 133% gemacht hat. Also da hat man eben aus seinen 510 Millionen US-Dollar hat er mal eben locker über eine Milliarde gemacht. Also von daher, wenn da einer so richtig jubelt, dann ist es der gute alte Warren, der hier da wieder bewiesen hat, warum er das Orakel aus Omaha genannt wird. Ich würde da jetzt noch nicht einsteigen. Ich würde jetzt wie bei allen anderen Dingen erstmal abwarten. Wir haben jetzt eine Bewertung, die liegt vom 11-fachen des Umsatzes. Und das ist schon mal ein ordentlicher Schluck aus der Pulle. Ich würde jetzt tatsächlich da warten. Für mich, wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, wenn man damit umgehen oder weiß, damit umzugehen, weiß, also nicht jede Aktie hinterher springt, sondern guckt, entweder komme ich bei der Zeichnungsfrist rein, kriege ein paar Aktien zugeteilt, mach dieses Spielchen mit und nehme dann meine Gewinne mit. Wenn ich es nicht bekomme, dann muss ich halt gucken, dass das ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist. Also die Bewertung ist aberwitzig. Also wir müssen erst mal gucken, ob sich das einrenkt. Jetzt sind ja schon ein paar da, und aber eben auch nur sehr wenige, die ihre Gewinne mitgenommen haben. Die Aktie kommt ja heute ein Stück zurück. Ich glaube um die 6-7%. Aber das ist noch nicht genug, um zu sagen, da haben wir jetzt wieder ein Niveau, wo man tatsächlich einsteigen kann. Aber die Sache ist halt, auch damit kann man falsch liegen. Wenn wir überlegen, haben wir das auch nach dem Börsengang von Beyond Meat gesagt, und die Aktie ist nach dem Börsenstart nicht ganz so extrem nach oben geschnippt. Aber ja, es kann natürlich sein, dass Snowflake das jetzt auch macht, aber es kann genauso gut sein, dass Snowflake jetzt erstmal auch auf ein normales Niveau abkippt, weil wir ja wissen, dass die Tech-Werte in den USA, jedenfalls die großen, ja erstmal nicht so beliebt sind. Von daher, da jetzt eine wirkliche Entscheidung zu sagen, okay, da gehen wir rein oder nicht. Mein Verstand sagt mir, nee, erstmal außen vor bleiben, aber kann genauso gut falsch sein. Ich habe leider keine Glaskugel. Das ist das Problem. Wenn ich die hätte, Und dann sind wir ja bei TUI, das kann man auch wieder planen, und das werden zwischen 700 und 1 Milliarden Euro nochmal benötigt. Die Kapitalerhöhung ist in der Mache. Eigentlich ein Argument, um jetzt nochmal die Finger von der Aktie zu lassen, oder?
Ja, oder zumindest erstmal abzuwarten, bis die direkten Konditionen für diese Kapitalerhöhung wirklich festgezurrt sind und bekannt sind. Ansonsten vielleicht ein kleiner, wie soll man sagen, ein kleiner unterstützender Punkt ist, dass der Großaktionär Mordashov für 300 Millionen Euro Aktien aus dieser Kapitalspritze beziehen will. Also von daher sozusagen ein Drittel bis zur Hälfte, je nachdem wie groß dann die KI ausfallen wird, ist sozusagen schon fest platziert. Aber man muss halt sehen, natürlich bleiben jetzt erstmal die Reisebeschränkungen im Flugverkehr generell bestehen oder generell die Reisebeschränkungen. Und man wird auch hier es erstmal schwierig haben, wieder zurück zur alter Stärke zu kommen. Die Liquiditätssituation insgesamt ist natürlich schon wesentlich besser geworden durch die Staatshilfen, die man ja bekommen hat, 3 Milliarden Euro, wurden ja an das Unternehmen gezahlt. Also von daher ist da zumindest erstmal der erste Druck weg. Aber es muss natürlich jetzt das operative Geschäft kommen. Und durch die hohe Kapitalerhöhung erfolgt natürlich eine Verwässerung für Altaktionäre. Ich denke, dass man hier wirklich auch, darüber haben wir bereits öfters gesprochen, vor dem ersten Quartal 2021 eigentlich aus meiner Sicht heraus Reiseaktien überhaupt nicht anfassen braucht. Da ist keine Besserung zu sehen. Ich sehe jetzt auch gerade, das vierte Quartal ist traditionell immer das schlechteste Quartal bei Reisekonzernen. Da wird also auch keine große Überraschung auf die Aktionäre zukommen. Wie gesagt, ich könnte dann mir vorstellen, dass man im ersten Quartal so ein bisschen so eine Art Nachholeffekt bei einigen Menschen und Reiselustigen sieht, die dann sagen, so jetzt 2020 konnten wir nicht verreisen, jetzt machen wir es 2021. Vielleicht wird sogar ein bisschen überkompensiert, dass man dann eben ja gleich mehrere Reisen bucht, weil eben Sonderkonditionen in vielen Ländern sind, wie auch immer. Also wie gesagt, dieses Jahr 2020 und gerade im Anbetracht der Kapitalerhöhung für mich die TUI-Aktie wirklich, wie du sagst, Finger weglassen und frühestens 2021 werden die dann interessant.
Ja, aber ich könnte es mir auch kaufen und erst 2021 wieder drauf gucken. Wenn so unter 3 Euro ist, weiß ich nicht, ob ich dann vielleicht ganz langfristig gesehen nicht sagen würde, och, da kann man sich doch eine kleine Position aufbauen. Jedenfalls kommt die Kapitalerhöhung ein bisschen besser an als bei Unibail Rodamco, die heute eine bekannt gegeben haben von fast 3%, von fast über 3 Milliarden. Und die Aktie knickt um 15% ein. Aber gut, das kann man sagen, wohin will TUI noch einknicken? Ne? Okay, gucken wir uns die Aktien an, die im Fokus stehen bei Onvista und der kommt direkt. Teil 3 von Come On. Wir gucken, welche Aktien bei der Comdirect sehr stark gehandelt werden und welche Aktien sehr stark bei Onvista gesucht werden. Wir fangen an mit einem auch eigentlich recht bekannten Wert bei uns in der Sendung, Nvidia.
Ja, Nvidia hat genau ja bekannt gegeben, dass man hier den britischen Chip-Produzenten ARM übernehmen will von Softbank und von daher hat das im Vorfeld der Spekulation um den Kauf als auch als der Kauf vollzogen worden ist, doch für sehr, sehr viel Handelsaktivitäten in den Aktien gesorgt. Nvidia ist auch schon seit einiger Zeit unter den Top 10 der ausländischen Aktien vertreten gewesen. Also man sieht hier schon doch die sehr, sehr große Kaufneigung und die blieb auch erhalten. Selbst nach dem Kauf hier scheinen einige Kunden von uns eben der Meinung zu sein, dass dieser Kauf doch ins Programm insgesamt passt von Nvidia, dass man sich hier breiter aufstellt und dass das durchaus zukunftsträchtig sein kann. Und von daher sind die Aktien stärker gesucht gewesen. Bei euch natürlich Nikola gesucht. Da gab es bestimmt wieder einen Haufen Neuigkeiten, oder Markus?
Ja, die zanken sich ja jetzt ein bisschen hin und her und ist ja ähnlich wie bei Grenke. Auch hier hat man sich natürlich ein dankbares Opfer ausgesucht. Letzte Woche haben wir hier noch den GM-Deal gefeiert. Diese Woche sprechen wir über eine Short-Attacke. Auch ähnlich wie bei Grenke und Hindenburg Research, ne, lässt einen schon ein bisschen schmunzeln, dass der Name Hindenburg da jetzt auftaucht, ne, eine der größten Flugzeug- oder Luftfahrtkatastrophen in Deutschland, 1937 mit der Hindenburg und was war da passiert? Da sind die Wasserstofftanks explodiert in dem Zeppelin, also da muss alles, hat schon so ein bisschen Geschmäckle, wenn man da ein bisschen in den Hintergrund schaut, da fragt man sich schon, wie extrem inszeniert war das dann, wenn man dann auch noch Hindenburg da mit den Namen ins Spiel bringt. Ich muss sagen, Nikola hat sich auch ein bisschen, darf man sagen, doof angestellt? Ja, okay, doof. Ich sag's einfach mal. Wenn man ja auch natürlich sagt, an den Vorwürfen ist eigentlich nichts dran. Unterm Strich ist es ein dankbares Opfer, wenn man hier noch kein Produkt hat, was auf der Straße fährt, wenn wenigstens ein LKW jetzt fahren würde. Auch für mich haben die Fotos jetzt nicht so komplett beruhigt. Man hat ja dann im Nachhinein Fotos gezeigt, wie der LKW gerade in Ulm gebaut wird. Ich meine, da kann auch jeder irgendwo hingehen und einen Nikola-Aufkleber auf irgendeinen LKW patschen und sagen, ja, hier bauen wir gerade einen Nikola-Dreh. Ist für mich jetzt auch nicht so das extrem tragende Argument zu sagen, nee, an den ganzen Vorwürfen ist nichts dran. Wo Nikola dann ein bisschen zurückgerudert hat, ist halt auch clever, ne, wenn man sagt, ja gut, der LKW, der ist von alleine den Berg runtergerollt, da war gar kein Motor drin, aber wir haben nur gesagt, der bewegt sich, wir haben nicht gesagt, der bewegt sich aus eigener Kraft. Also wenn man schon mit so einer Wortklauberei dagegen argumentieren muss, dann ist man, glaube ich, eher in der Hinsicht in der Defensive. Also Nikola, wenn man schon sagt, wir haben ja nicht gesagt, der fährt von alleine. Also da muss ich schon sagen, ja. Aber es ist mit Sicherheit ähnlich jetzt wie bei Grenke. Absoluter Zockerwert. Wer mitzocken will, zockt mit. Es geht hin und her mit Anschuldigungen, mit Widerlegungen. Die SEC ist eingeschaltet. Also hier in Deutschland macht die BaFin zwischen Grenke und Viceroy und in Amerika die SEC zwischen Nikola und Hindenburg. Also ist zurzeit auch viel Rauch um den Wert und auch für mich aktuell ähnlich wie bei Grenke. Wer zocken will, kann mitzocken und wer was Solides sucht, der sollte erstmal die Finger von der Aktie lassen. Softbank, die haben ja Arm an Nvidia verkauft und diesen warmen Geldregen erhalten. Ich glaube, die haben das doch ein bisschen gebraucht nach den Desastern der letzten Investitionen.
Ja, und die sind zwar nicht in den Top 10 bei den ausländischen Aktien, aber die haben fangen an, sich so langsam aus den hinteren Rängen so nach vorne zu robben. Und das hat genau damit zu tun, es scheint so ein bisschen zu sein, dass hier viele frühe Vögel unterwegs sind, die sozusagen jetzt genau vielleicht einen Turnaround bei Softbank wittern und dass man eben bei der Beteiligungsgesellschaft, nachdem man hier doch öfters mal mächtig ins Klo gegriffen hat mit Uber, mit WeWork, jetzt auch mal wieder sozusagen ja positive Deals vermutet, die eben nachhaltig dann auch ein bisschen Geld in die Kassen spülen. Man hat ja auch gehört, dass Softbank durch die großen Transaktionen und Termingeschäfte, die man an den US-Börsen getätigt hat, hier auch nochmal ordentlich Geld eingefahren hat, 4 Milliarden US-Dollar sollen es gewesen sein. Also ich denke, das könnte so ein bisschen eben auch für das Interesse der Aktien positiv gewirkt haben. Also zumindest ist Handelsvolumen gestiegen bei den Softbank-Aktien und es scheint doch eben eine oder andere Anleger zu geben, die eben der Meinung sind, dass jetzt hier zumindest sich die Pechsträhne beendet zu sein scheint. Bei euch sind die Build Your Dreams-Aktien gesucht. Liegt es an der extrem starken Kursperformance in den letzten Wochen?
Ja, auch unter anderem auch. Die Aktie ist ja gut durchgestartet, ist dann auch über 12 Euro rausgegangen. Und aber man muss ja auch sagen, wir sind auch hier wieder im Bereich, wo man sich fragen kann, sind wir schon in der Übertreibung oder nicht. Unterfüttert ist das Ganze zumindest mit ganz guten Absatzzahlen, also mit Steigerungen im Vergleich nicht nur zum Vormonat, sondern auch zum Vorjahreszeitraum. Wenn man da jetzt zum Beispiel auf die Verbrenner guckt, dann muss ja sagen, Build Your Dream ist ja ein Unternehmen, nicht nur ein reiner Autobauer, sondern auch ein Batterieproduzent. Jetzt haben sie auch noch eine neue Batterie an den Start gebracht, die kleiner und leistungsstärker sein soll als die von der Konkurrenz. Das Auto, was dazu passt, dieser Build Your Dream Hahn, den finde ich, der sieht echt ganz gut aus. Da muss man mal gucken. Ich glaube, dass der auch hier in außerhalb von China Anklang finden wird. Und ja, es passt einfach, muss man so sagen, dieses Gesamtpaket. Bei den E-Flitzern ist es zwar, weil die Förderung auch zurückgegangen ist in China, hat sich das ein bisschen verlangsamt. Dafür hat man eben mehr Verbrenner verkauft, weil man auch das produziert. Also für mich ist Build Your Dreams ja eigentlich so ein Hans Dampf in allen Gassen. Ne? Ist ja so genauso, wird ja immer NIO, ich spreche morgen gleich noch drüber, wird ja immer mit Tesla verglichen. Aber ich finde, Build Your Dreams ist da eher der bessere Vergleich, weil die schon jetzt auch Früchte tragen, weil die ja auch Kunden für ihre Batterien haben, die abgenommen werden. Mit Ford ist, glaube ich, ein großer Vertrag geschlossen worden. Also von daher muss man sagen, Build Your Dreams hervorragend aufgestellt auf zwei Säulen. Einmal die Pkw-Produktion, einmal die Batterieproduktion. Und da gab es zuletzt auch gute Nachrichten, die diesen Anstieg unterfüttert haben. Also von daher, ja, wenn die Aktie mal wieder ein Stück weit zurückkommt, vielleicht sollte sich die Softbank die mal angucken. Core State Capital.
Ja, die Aktien sind bei den deutschen Titeln auch stärker als in den Fokus gerückt bei unseren Kunden. Das hat damit zu tun gehabt, die haben die Kapitalerhöhung durchgezogen. Das ist ein Immobiliendienstleister, Core State Capital, und die sind doch relativ stark durch die den Schock bei den Gewerbeimmobilien im Preissegment eben doch ein bisschen unter die Räder gekommen. Und wie gesagt, man konnte 4,2 Millionen Aktien zu 17,82 bei ausgewählten Anlegern platzieren. Und da scheinen eben dann diejenigen, die nicht zum Zuge gekommen zu sein, gedacht haben, dann kaufe ich die Aktien eben an der Börse. Die Aktien dann nach der Kapitalerhöhung auch stärker an den Börsenplätzen gesucht gewesen, jetzt ein bisschen wieder zurückgekommen. Aber sie scheinen auch wieder an den Fokus der Anleger zurückzukehren. Und man geht hier wahrscheinlich davon aus, dass jetzt das Gröbste vielleicht erstmal vorbei ist. Zumindest ist wieder Liquidität bei dem Unternehmen vorhanden oder beziehungsweise die Liquiditätssituation insgesamt besser. Ich will jetzt nicht sagen, dass die vorher nicht vorhanden war, sondern die ist eben aufgebessert worden, man hat sich frisches Kapital geholt. Und da scheinen eben doch die ein oder anderen Spekulationen und eben auch bessere oder positivere Aussichten dann vielleicht für den einen oder anderen Aktionär am Horizont zu erscheinen. Du hast schon gesagt, bei euch die Aktie NIO gesucht. Damit hast du ja sozusagen das Quartett dann voll vom amerikanischen Autobauer rüber nach China und bleibst in China sozusagen.
Ja, aber die sind ja auch in der Nasdaq gelistet. Also von daher sind wir eigentlich auch da noch. Ja, gilt eigentlich fast das Gleiche wie für Build Your Dreams. Chinesische Autobauer sind gerade, sag ich mal so, die nächste Spielwiese, die man sich sucht, die anziehen. Das ist auch mit guten Nachrichten gefüttert, jetzt auf dem Vergleich zu Tesla, muss man ja schon sagen, auf einem relativ geringen Niveau. Aber die Steigerungsraten, NIO hat, glaube ich, über 100% mehr Autos abgesetzt als im Vergleich zum Vorjahr. Aber da hat man ja auch noch ganz wenige am Start gehabt und war noch ganz am Anfang. Aber trotzdem, auch hier stimmen die Wachstumsraten, ob die Bewertung dahingehend dann noch stimmt, ist ja, steht ja jetzt auf dem anderen Blatt. Aber ich denke, dass die Anleger, die vielleicht bei Tesla zu kurz gekommen sind oder die sagen, bei Tesla ist die Geschichte jetzt erstmal ein Stück weit ausgereizt, da warten wir ja noch auf den Battery Day, ob da jetzt dann noch was kommt, dass die so ein bisschen umschwenken und sagen, naja, wenn bei Tesla jetzt eben keine Musik drin ist, dann gucken wir uns halt eben die chinesischen Autobauer an und die haben jetzt zuletzt, wenn man sich auf die Absatzzahlen guckt, alle gut geschlagen in den Monaten. In China zieht der Automarkt ja wieder an, da kommt es ja permanent gute Nachrichten und da glänzen eben auch die chinesischen Autobauer. Deswegen gilt für NIO so ein bisschen das Gleiche wie für Build Your Dreams. Die Aktie läuft und über die Bewertung hüllen wir so ein bisschen den Mantel des Schweigens. Es ist auf einem sehr hohen Niveau. Also da ist jetzt auch eine Sache, wo ich sage, okay, es wird viel gesucht, wird viel geguckt. Ob ich aber jetzt da noch hinterher springen würde bei beiden, ich würde da auch erstmal abwarten, ob wir da nicht einen kleinen Rücksetzer sehen und dann kann man sich die Aktie in Ruhe kaufen oder zugucken, wie man möchte. Und je nachdem, zumindest auf der Watchlist sollte man sie eben haben. Und meine Watchlist ist jetzt voll und deine auch, denn wir sind am Ende angekommen. Heute irgendwie warst du gar nicht im Bärenfell unterwegs.
Nur ein bisschen, ja. Also am Anfang, aber nachher sind wir dann doch ein positives, versöhnliches Ende gefunden und sind durchaus bullisch für die Aktien geblieben.
Genau. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende, Andreas, unseren Hörerinnen und Hörern natürlich auch. Soll ja nochmal sehr schön werden, also Kopf frei machen, raus an die frische Luft, Maske nicht vergessen und die Sonne genießen. Bis nächste Woche. Dankeschön, Andreas.
Ich danke dir, Markus, und den Zuhörern.